Gartenradio. Mitten im Grünen.
Rosen sind immer noch die Königinnen im Beet. Als Beetrosen, als Strauchrosen, Kletterrosen, Edelrosen oder Bodendeckerrosen. Mit so königlichen Namen wie Amandine Chanel, Madame Bovary oder Weihrauchs Moonlight Serenade. Ja, wer so schön ist, ist die ideale Projektionsfläche. So steht die Rose für Reinheit und Glück, für Eros und Liebe, für Weiblichkeit und Verschwiegenheit. Und für Unverwüstlichkeit, denn sie war immer schon da, die Wildrose. Seit etwa 30 Millionen Jahren wächst sie auf der Nordhalbkugel. Der Mensch kam erst vor ca. 1,2 Millionen Jahren dazu und vor nicht mal 200 Jahren. Da zog ein hessischer Gärtner nach England, brachte Rosen mit nach Hause, nach Steinfurt in die Wetterau und begann sie zu kultivieren. 1868 gründete Heinrich Schultheiß die erste Rosenschule Deutschlands. Die gibt's heute noch. Heinrich Schultheiß IV. Ist mittlerweile auch schon Seniorchef. Seine Söhne haben übernommen. Und als ich ihn in seinem Rosenhof in Steinfurt besucht habe, da hat er erzählt von historischen Rosen, von Rosenboom, von Rosenkrieg und darüber, was Hühnerzucht mit Rosenkultivieren zu tun hat. Der Zug fährt bis Bad Nauheim. Und weil der nächste Bus nach Steinfurt erst in einer halben Stunde fährt, gehe ich zu Fuß die etwa 3,5 Kilometer durch die sanft geschwungenen Salzwiesen Richtung Steinfurt, wo gerade Mais und Zuckerrüben wachsen und dazwischen freundliche Kühe mal neugierig, mal misstrauisch den Kopf nach mir wenden. Linke Hand am Ortseingang leuchten 500 Rosen in einem etwa 6000 Quadratmeter großen Schaugarten, den die Rosengenossenschaft angelegt hat. Entlang der Straße klettern Rosen an metallenen Ranggittern in die Höhe, immer wieder kleine Rosengärten, ein Rosensaal, an einem Haus eine vergilbte Wandmalerei. Rosen- und Fliederversand Tönnes steht auf einer. Und dann mitten im Dorf der Rosenhof Schultheiß. In der breiten Einfahrt warten Containerrosen, links ein Gewächshaus mit Verkaufsraum. Durch einen Durchgang im Hof sieht man das Freigelände, in denen Rosen dicht an dicht auf Käufer warten. Rechter Hand eine Ansammlung von Hallen und dem großen alten Stammhaus. Heinrich Schultheiß kommt gerade vom Mittagessen um die Ecke. So, wir sind jetzt mal in ein Gewächshaus hier reingegangen und hier hängt ein großes Plakat. Genau. Rosenfirma Gebrüder Schultheiß und da sehen wir jetzt wen?
Wilhelm, Heinrich und Konrad.
Drei Männer mit Bart im Anzug, die ganz freundlich gucken.
Und das ist der Gründer, der Heinrich, also der Gärtner, der in England war.
Was erzählt man sich denn so in der Familie? Wie ist er drauf gekommen? Wie kam er dann nach London? Was hat er da gemacht?
Die Motivation, die ihn nach England getrieben hat, keine Ahnung. Ich denke mal, dass er reiselustig war. Von daheim hat er Geld gehabt und dann ist er halt mal gereist mit der Kutsche oder zu Fuß. Auch das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass und wo er in England war.
Wo war er denn?
Die Gärtnerei gibt es heute auch nicht mehr.
Aber muss ja eine Rosengärtnerei gewesen sein.
Die haben Rosen gehabt, ja.
Also man sieht hier so die Felder und da stehen in Reihen die Rosen, niedrige Rosen, Hochstammrosen. Nach einer Zeichnung 1889, da ließ man nicht fotografieren, sondern den Betrieb zeichnen.
Das wurde gezeichnet, ja. Der Luft hat viel für den Betrieb gezeichnet. Das ist ein Pfarrer aus Friedberg gewesen. Der hat auch Bücher geschrieben für uns.
Und dann sehen wir hier ein Treibhaus schon für die Rosenvermehrung.
Ja, genau. Da sind Stecklinge und Handveredelungen gemacht worden. Die haben ja empfindliche Sorten in Töpfen gezogen, weil viele Sorten oder Züchtungen, die aus England kamen, hier bei uns gar nicht Winter hat.
Da gibt es ein Bild von einem Buch, John Cranston, Cultural Directions for the Rose.
Genau.
Das war das Standardbuch aus England für Rosen.
Für Rosen. Er hat viel Kontakte nach England gehabt. Und auch die Sorten und so hat er alle aus England bekommen.
Und da hat er wohl auch gelernt, dass es wichtig ist, nicht nur Rosen anzubauen, sondern auch drüber zu schreiben, das in die Welt zu bringen. Er hat geschrieben.
Das Deutsche Rosenbuch, das war unser erstes Buch, also Aufzeichnung mit allen Rosensorten. Da waren über 2000 Sorten drin damals, die er auch kultiviert hat. Und zu horrenden Preisen. Also denen ging es richtig gut damals.
Wer kaufte denn damals Rosen, wenn die so teuer waren?
Die Fürsten, die Könige, die Kaiser. Alle, die viel Geld hatten.
Der Zar?
Die Zarin hat Verwandtschaft in Friedberg. Und deswegen war die immer hier. Und die hat bei uns immer viel Rosen gekauft. Und deswegen haben wir auch einen russischen Katalog gehabt, also in Kyrillisch.
Und dann kam die hier hin und hat sich Rosen ausgesucht?
Die war zur Kur hier in Bad Nauheim auch mehrere Jahre mit dem Zar. Und da haben die sich hier Rosen ausgesucht, geschickt bekommen.
Jetzt im Oktober, November ist die größte Versandzeit. Das eigentlich dachte ich, sie verschicken hauptsächlich wurzelnackt.
Wurzelnackt, ja. Und jetzt im Moment noch Töpfe. Und ab nächster Woche geht es mit den Wurzelnackten los.
Wir gehen in eine Nachbarhalle voller Metallregale, alle noch leer.
Da kommen in die Fächer die Rosen rein, jede Sorte 20, 30 Stück. Und wenn das dann voll ist, dann fangen wir mit dem Versand an.
Und wo sind die Rosen jetzt, die dann hier rein müssen?
Zum größten Teil noch auf dem Acker.
Wie viele verschiedene Rosensorten haben Sie denn?
1000.
Die ersten Rosen sind aber schon ausgemacht und müssen sich in einer anderen Halle einer ziemlich brachial anmutenden Prozedur unterziehen. Und das wollen wir uns angucken.
Was ist denn der Vorteil von wurzelnackten Rosen?
Die wachsen besser und gleichmäßiger an. Besser wie Container.
Wurzelnackte Rosen kann ich auch jetzt nur bis vom Winter einpflanzen.
Das ist der Nachteil, ja.
Und ich musste mir eigentlich auch vorher angeguckt haben, weil in dem Moment, wo ich sie dann bekomme, sind ja keine Blüten dran.
Wir haben ja Bilder.
Hallo. In der nächsten Halle wird es laut und lauter. Wir kommen an Trays vorbei, auf denen blattlose kurze Rosenstöcke übereinander gestapelt sind.
So sehen die Wurzelnacken aus.
Okay, also da ist die Hälfte etwa, sieht man die Wurzeln. Die andere Hälfte sind noch grüne Stängel. Die sind zusammengebunden. Es riecht hier sehr erdig. Und da dreht sich jetzt eine Walze.
Mit Lederring, um die Blätter abzumachen von den Pflanzen.
Tatsächlich muss der Kollege da jetzt jede Rose, die versandt wird, mit dieser Walze
entlassen. Später nicht mehr. Später sind ja die Blätter im Feld alleine runtergefallen. Jetzt die ersten haben halt noch zu viel Blätter.
So richtig passt die Blätterentlaubung nicht zum Bild einer Königin im Beet. Und draußen im Hof deutet Heinrich Schultheiß auf einen Trecker, der die Rosen gleich auf dem Feld entlaubt. Hintendran hängt wieder eine Walze, diesmal gespickt mit unterarmlangen Kunststoffspiralen.
Das ist die Maschine. Da hatten wir immer Lederriemen dran. Und da ist ein ganz pfiffiger draufgekommen. Wissen Sie, von was das ist?
Nee.
Von einer Hühnerrupfmaschine. Die Hühner werden ja auch gerupft, wenn sie geschlachtet sind, um die Federn alle raus. Und diese Noppen hier ziehen die Federn raus. Und genauso machen wir das mit den Rosen.
Irgendwie ein bisschen unromantisch, ne?
Unromantisch. Was will man machen? Aber es funktioniert und die Dinger halten ein paar Jahre, während die Lederriemen, die mussten wir 2-3 Mal in einer Saison austauschen. Ja.
Macht jetzt hier schon einer nach hier im Dorf?
So noch nicht, nein. Die anderen haben noch Lederriemen.
Dann wollen wir uns mal die Rosen auf dem Feld angucken und steigen ins Auto. Und während der Fahrt ist ein bisschen Zeit für die Rosengeschichte von Steinfurt.
Hier war die Genossenschaft.
Ja, hier ist so ein Rosengarten,
ja,
riesiger.
Das ist die Genossenschaft gewesen und die haben aufgehört, weil es keine Mitglieder mehr gab. Es sind ja keine mehr da, die noch Rosen anbauen. Nach dem Krieg waren wir über 200 Betriebe hier in Steinfurt. Und jetzt sind wir noch zu dritt, die Rosen anbauen.
Schultheiß, Ruf?
Ruf und Träger.
200 Betriebe gab es?
Da hat jeder, das waren ja genauso viele Bauernhöfe in Steinfurt, und jeder hat da 10.000, 20.000, 30.000 Rosen gezogen. Und dann haben sie auch selber angefangen mit Versand. Also dass sie mit Postpaketen und so im Kasseler Sonntagsblättchen Werbung gemacht, 10 Rosen, 10 Mack, so ungefähr, und haben die dann verschickt. So war halt eine fürchterliche Konkurrenz hier im Dorf. Und daraufhin hat sich dann die Rosenunion gebildet, also die Genossenschaft. Und dann wurde das ein bisschen besser, weil die dann zu normalen Preisen wieder verkauft haben. Das war ein Rosenkrieg hier.
15 Millionen Rosen wurden da im Jahr verkauft?
Wurden da im Jahr gezogen. Ob sie alle verkauft worden sind, weiß ich nicht.
Und heute etwa 1 Million?
Ja, mehr ist es nicht mehr.
Wie kommt das?
Die Nachfrage ist nicht mehr so wie früher. Alles ist weniger geworden. Gell?
Ah, da biegen wir jetzt links ein in ein Feld. Steht ein weißer LKW und auch wieder ganz viele Metallregale. Und da sehen wir jetzt Rosenfelder.
Jawohl.
So, hinten fährt ein Trecker. Was macht der?
Der macht die raus. Die Reihen hier sind geblättert worden mit der Maschine, die im Hof steht. Dann sind da keine Blätter mehr dran.
Und die sind jetzt alle klein, kniehoch?
Die sind abgeschnitten worden. Wir brauchen ja nur die unteren Zentimeter von der Veredlung. Alles, was oben drüber ist, ist gehäckselt worden. Das ist weg.
Eben haben wir schon gesagt, es ist ja weniger geworden mit den Rosen, was eigentlich verwunderlich ist, weil die Rose ist eine Klimagewinnerin.
Ja, der macht Hitze und Trockenheit und sowas gar nichts aus, weil sie hat sehr tief Wurzeln. Gell? Und die holt sich ihr Wasser immer. Und der Vorteil ist halt, bei den Wurzelnackten, die wachsen über Winter an. Die werden einmal gegossen, wenn gepflanzt werden, richtig nass gemacht, dann angehäufelt, damit sie feucht bleiben. Und dann brauchen wir die nie wieder zu gießen. Bis zum Frühjahr sind die angewachsen. Die machen über Winterwurzeln, während eine Containerrose mindestens 2 Jahre lang gegossen werden muss, weil sie sich mit dem umliegenden Boden nicht so beträgt dann. Und da die Nummern sind dann die Sorten. Und jedes Mal, wo so ein gelbes Hölzchen steht, da kommt die nächste Sorte.
Von allen 1000?
Ja, ja.
Es gibt ja wirklich auch immer so Moden. Was haben Sie denn da schon alles erlebt?
Ach, es gibt Jahre, da ist eine ganz verrückte Sorte, die überhaupt nichts taucht und kaufen sie wie bekloppt. Gell? Und andere schöne Sorten, wo man denkt, das ist super. Und die kann man dann alle verbrennen nachher.
Hatten Sie denn mal so einen richtigen Erfolgsschlager?
Unsere am meisten verkaufte Rose ist die Sternenflor, das ist eine Züchtung von mir. Eine Bodendeckerrose, die blüht bis jetzt und duftet und die ist einfach super.
Da haben Sie sogar eine Silbermedaille für gekriegt, ne? 1989.
Ja, genau, bei der Bundesgartenschau in Frankfurt. Ja.
Sollen wir mal hingehen zu der Sternenflor?
Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Wie haben Sie denn den Namen ausgesucht, Sternenflor?
Die sollte Sterntaler heißen und der Sterntaler war schon geschützt. Den konnte ich nicht nehmen.
Es gibt ja auch eine, die heißt Heinrich Schultheiß.
Das bin nicht ich, das ist mein Urgroßvater gewesen. Das ist eine Remontantrose, aus England ist die gekommen. Die hat ihm einer geschenkt, dem Namen.
Wie ist das überhaupt mit dem Vergeben von den Rosennamen? Ist das sowas, wo man sich abends mal zusammen hinsetzt und ein Glas Wein trinkt und überlegt und sich schöne Sachen ausdenkt?
Da grübeln wir Wochen und Monate lang drüber. Es ist nicht so einfach. Ja. Es muss ein guter Name sein, es muss ein einprägsamer Name sein.
Sie haben ja auch ein Rosenbuch geschrieben, da habe ich schon drin geblättert. Da gibt es eine Ingrid Bergmann.
Ja.
Wurden dann die Leute auch eingeladen?
Die mussten gefragt werden, ob man den Namen verwenden darf. Ja. Wir haben ja die Hans Scholl, da hat die Scholl-Stiftung dann zugesagt.
Von den Geschwistern Scholl, der Hans.
Ja, genau. Kam ein Kunde auf uns zu, hier, wir hätten gerne eine Rose. Hans Scholl und von der Schwester auch, also beide haben wir.
Haben Sie die Hildegard Knef mal gefragt, ob sie nicht eine Rose nach ihr benennen dürfen?
Die kann ich nicht gebrauchen.
Wieso? Rote Rosen regnen lassen wäre ja gut fürs Geschäft gewesen.
Da gibt es eine Rose, die heißt Heidi Klum. So einen Scheiß wollte ich überhaupt nicht haben. Ich schäme mich, das Ding zu verkaufen. Die hat eine wunderschöne Blüte. Die duftet wunderschön, aber ist krank wie Hund. Ich weiß nicht, wie mir jemand so eine Rose verehren kann.
Die weiß das wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Aber die Leute kommen immer wieder. Habt ihr auch Heidi Klum?
Und haben Sie Heidi Klum?
Ja, wir machen welche, weil halt so viele gefragt haben. Aber taugen tut sie nichts.
Dann muss ich mich jetzt einmal dem Sternenflor nähern. Oh, wie schön. Mit den gelben Staubgefäßen. Jetzt haben Sie gesagt, Bodendeckerrose.
Bodendecker ist eigentlich der falsche Begriff. Den haben wir nur erfunden, um den Bodendeckern, Cotoneaster etc., Lonizora, ein bisschen den Rang abzulaufen. Eigentlich sind es Kleinstrauchrosen. Das heißt, es gibt kleine Sträucher, bis einen halben Meter, bis einen Meter oder so. Also nicht diese hohen Strauchrosen, sondern kleinbleibende Strauchrosen.
Und welches sind denn die wichtigsten Arten, die ich kennen sollte, wenn ich mich mit Rosen mal beschäftigen will?
Also was im Moment am besten läuft, sind die Edelrosen. Das heißt die großblumigen Schnittrosen. Und wenn die dann noch stark duften, dann sind die Leute happy. Und das ist eigentlich das, was, wenn ich so auf Ausstellungen bin oder so, am besten abverkauft wird. Und dann als zweites die Kletterrosen und Strauchrosen. Aber auch dann meistens die großblumigen. Die alten Sorten, die blühen ja dann oft schon nicht mehr. Sind ja im Mai, Juni blühen die und die sind dann oft schon verblüht. Die gehen auch gut, aber man darf den Leuten nicht sagen, dass die nur einmal blühen, dann lassen sie sie glatt stehen. Das sind halt nur die Liebhaber, die die kaufen.
Und Teerosen?
Teerosen, das ist ein ganz spezielles Thema. Die sind halt nicht ganz winterhart. Im Moment vermehren wir nur noch 1-2 Sorten und dann hat sich's. weil die eigentlich überhaupt nicht mehr verkauft worden sind.
Und wie kommt da der Tee in den Namen von der Teerose?
Wahrscheinlich, weil die Sorten mit den Teefahrern gekommen sind. Die sind ursprünglich Indien, China gekommen. Die ursprünglichen Sorten, aus denen die dann gezüchtet worden sind. In allen, die hier stehen, die jetzt noch blühen, da ist China-Blut drin.
Sie sagen Blut?
Ja, genau wie wir Blut von den Urmenschen hier haben, von den Steinzeitmenschen.
Ja, weil bei uns in der Nordhalbkugel, da hat es ja immer schon Rosen gegeben.
Aber nur auf der Nordhalbkugel, im Süden gar nichts. Die sind erst durch die Seefahrer und so in den Süden gebracht worden.
Schon die Römer haben Rosen kultiviert.
Ja, aber das waren dann die Damaszenerrosen und die nur, in Anführungszeichen, im Juni blühen. Später blüht dann nichts mehr. Das kam dann alles später. Die Apothekerrosen und also die ganzen Gallicas und so haben die Römer ja schon gehabt. Aber nicht alle Sorten, halt nur die Wildformen. Gell?
Und Officinalis heißt ja, bei den Pflanzennamen waren auch Apotheken geeignet, hat man Rosenöl gemacht.
Die musste in jedem Apothekergarten sein. Es gibt eine Liste von Karl dem Großen, was alles in einem Apothekergarten sein musste. Und da war die Officinalis dabei.
Haben Sie auch Officinalis?
Ja klar, es ist eine der Hauptsorten, da die Nummer 50.
Apropos Duft, wie hat sich der denn verändert?
Duft hat es schon immer gegeben, starke Duft hat es gegeben. Was es in den 60er, 70er, 80er Jahren halt war, dass der Duft verloren gegangen ist. Dass die ganzen Edelrosen keinen Duft mehr hatten. Die Züchter haben Sorten ausgesucht, die im Schnitt, im Stiel gut gehalten haben. Die Blüte muss 14 Tage in der Vase stehen und das schafft eine duftende Rose nicht. Eine duftende Rose maximal eine Woche. Und deswegen sind die Duftenden aussortiert worden. Bis die Leute dann gesagt haben, wir wollen Duftende. Und jetzt gibt es wieder Duftende, die vermehrt und vermehrt gekauft werden. Aber wie gesagt, die Blüten halten nur kürzer.
Warum? Weil die mit Duften zu beschäftigt ist, die Rose?
Ja,
oder
ja,
warum?
Durch das Duften, das Gas von dem Duft und so, das ist das Gas, was da rauskommt.
Ja. Okay, wenn man sie aber nicht abschneidet am Strauch, hält sie ja trotzdem lange.
Auch nicht so lange.
Apropos Sorten, die verschwunden sind. Was ich mich erinnere aus meiner Jugendzeit, da schenkte man, wenn man besonders sein wollte, Baccarat-Rosen.
Die gibt es nicht mehr.
Warum nicht?
Die findet man vielleicht in einem Rosarium noch oder in Sangerhausen oder so. Die taugt nichts. Die Baccarat taugt überhaupt nichts. Die war nur gut als Schnittrose im Gewächshaus. Und die Leute denken immer, Baccarat könnte man in den Garten pflanzen. Das gibt eine Blüte wie ein Krüppel. Die taugt überhaupt nichts.
Aber als Schnittblume hat sie ja getaugt.
Also im Gewächshaus und sie hat ewig lange gehalten. Und das war eine super Sorte.
Aber ist auch verschwunden.
Es gibt ja viel bessere heute, die schönere Blüten haben, größere Blüten haben und die dann zu Hunderttausenden oder Millionen weiß angebaut werden.
Ja, aber man hat das irgendwie geschafft, ich sag mal Romy Schneider, wie sie alle hießen, die hatten dann immer einen großen Strauß Baccarat-Rosen im Arm und alle wollten auch mal einmal so einen Strauß bekommen.
Das war halt
bekommen.
In den 50er, 60er Jahren die Sorte. Da hat der Züchter auch viel Geld mitgemacht mit den Sorten, gell? Weil der hat ja die Lizenz kassiert.
Und gibt es das denn heute noch, dass es so eine Rose gibt, wo man sagt, oh, ich möchte mal einmal auch einen Strauß kriegen?
So einen berühmten Namen gibt es nicht wieder. Nee. Bei den meisten Schnittrosen wissen die Blumengeschäfte noch nicht einmal, wie sie heißen. Die so mit Namen vermarktet werden, gibt es nicht.
Naja, außer der armen, kränkelnden Heidi Klum vielleicht. Wir steigen wieder ins Auto. Nächste Station, die Gewächshäuser, in denen die Rosen für das nächste Jahr vorgetrieben werden. Das heißt, vielleicht können wir uns mal ein paar Blüten angucken. Hier wird benebelt.
Das ist Sophie Scholder.
Soll ich mal abstellen?
Ja. Und wie sind Sie dann auf die historischen englischen Rosen gekommen?
Weil die so stark geduftet haben, was die modernen ja gar nicht mehr hatten. Hier zum Beispiel Leda, hier ist eine Damaszenerrose, eine ganz bekannte. Miranda, Jacquardier, die blüht sogar nach und die duften alle, die Sorten.
Und warum war es Ihnen wichtig, wieder duftende Rosen anzubieten?
Weil die Leute die haben wollten. Mussten ins Portemonnaie gucken. Und genauso werden sie jetzt wieder ausgemustert, weil sie keiner mehr will.
Weil sie nicht so lange blühen wie die anderen.
Genau.
Sind Sie da ein bisschen betrübt drüber?
Ja, doch. Aber wenn wir von 50 Pflanzen nur eine verkaufen, das rechnet sich nicht mehr. Das ist eine neue von uns. Anemona heißt die. Das ist ein kleiner Rempler, der nur 2 Meter, 2,50 Meter wird, anemonenförmig blüht und auch Hagebutten macht. Ja. Das hier ist eine China-Rose dann.
Mutabilis. Die hat fünf offene Blütenblätter.
Ja, gelb auf, wird dann tagsüber so rosa und am nächsten Tag ist sie rot. Die hat drei verschiedene Farben immer am Strauch.
Welches sind denn heute dann Ihre Kunden?
Meist ist heute online.
Aber gibt es denn heute noch so exklusive Kunden, die Sie beliefern?
Also wer jedes Jahr bekommt, ist in Berlin die Pfaueninsel und Sanssouci, also die preußischen Schlösser und Gärten, ja. Die kaufen jedes Jahr. Ich habe gesagt, was macht ihr dann mit dem Zeug, da geht das so viel kaputt. Ah ja, die Wildschweine.
Und kommen die dann her und suchen auch mal aus und gucken sich was an?
Der war noch nie hier. Nee, immer nur im Katalog oder am Telefon.
Das ist auch China-Rose, da die grüne.
Die sieht ja aus wie ein kleiner Punker.
Das sind nur Kelchblätter. Alles Kelchblätter. Die hat gar keine Blüte. Sammler kaufen halt so Scheiß, gell? Und Floristen, weil das Ding ist wunderschön bei den Floristen zu gebrauchen.
Wieso? Scheiß ist doch eine schöne Pflanze.
Spielerei, gell?
Ich kann mir vorstellen, dass sie in Sträußen fantastisch aussieht, wenn ich mir eine Rose für zu Hause aussuche. Aber was sollte ich mir überlegen?
Erst einmal fragen, für was brauche ich dann die Rose überhaupt? Das ist ja anders wie bei Sammlern. Die kaufen ja nach Duft, nach Aussehen, nach Namen. Also man muss wissen, was habe ich für einen Boden? Soll es ein Busch sein, ein Strauch oder eine kletternde?
Und gibt es die eierlegende Wollmilchsau, also eine Rose, die, ich habe noch gar nicht fertig gesagt, eine Rose, die immer blüht und duftet und robust ist?
Ja, doch, Sternenflor. Sternenflor ist die eierlegende Wollmilchsau.
Eine Kollegin hat mal gesagt, es wird ja ganz viel auch gesprochen über den Rosenschnitt, aber die sagte, eigentlich ist es egal, Hauptsache man schneidet irgendwie, man kann ihn nicht kaputt schneiden. Was sagen Sie dazu?
Da kann man nichts kaputt schneiden. Die Hauptsache ist, es wird geschnitten, ja. Das ist richtig. Wenn man gar nichts schneidet, verkreisen sie und dann sind sie ganz schnell fertig. Wenn geschnitten wird, dann verjüngt man sie und dann leben sie ewig.
Wie alt kann denn so eine Rose werden?
Es kommt auch auf die Sorten drauf an. Edelrosen so 20, 30 Jahre und Strauchrosen bis 100 Jahre und älter.
So eine prachtvolle 100-jährige Kletterrose einer Alfred Carrière aus der Rosenschule Schultheiß überrankt ein riesiges Fachwerkhaus im Hof des Rosenmuseums, unserer nächsten Station wieder in Steinfurt. Ein Café gehört zum Museum, in dem gerade drei Damen hörbar ihren Kuchen genießen. Ansteckend ist das.
Was gibt's denn für einen Kuchen?
Unten ist die Rosentorte.
Ja, dann gibt doch die Rosentorte.
Rosentorte haben Sie schon mal gegessen?
Ja, das habe ich.
Es ist eine ganz leichte Creme und oben so eine Art Baiser drauf und ein paar Rosenblätter. Sie sind der Fachmann. Schmecken Sie Rose?
Der Name ist da. Jetzt müssen wir Gas geben.
Gehen wir mal da rein ins Rosenmuseum.
Guck, und das ist lauter so Zeug, was keiner gebrauchen kann.
Das sind jetzt schöne Bücher. Else Marie Maletzke, Giftiges Grün. Was spricht gegen Bücherlesen? Lesen Sie denn ab und zu selber Rosenbücher?
Ach, warum sollte ich das? Meine Bücher gibt es nicht mehr. Die sind restlos ausverkauft.
Ach, hier haben wir Rosen für die Kaiserin.
Eine Rosa Centifolia, Königin im Garten der Kaiserin Josephine. Mein Name ist Pierre-Joseph Redoutet. Ich war Hofmaler der Kaiserin von Frankreich.
Im Rosenmuseum ist alles zusammengetragen, was die Rose an Kulturgeschichte hergibt. Bücher, Geschirr, Gemälde, Fotografien, Geschichten und viele dieser Geschichten können sich die Besucher erzählen lassen, wenn sie auf einen der vielen Knöpfe drücken. Und Musik gibt's auch. Johann Strauss zum Beispiel mit seinem Walzer Rosen aus dem Süden. Ich traue es mich fast nicht zu fragen, mögen Sie Musik in den Rosen vorkommen, Walzer?
Muss nicht sein. Das brauche ich nicht. Ach guck, da ist die Heinrich Schulters.
Auf einer schwarzen Wand in einem goldenen Rahmen eine pinke Rose, England 1832, von Henry Bennett. So schön, oder? Wenn Sie jetzt hier vorstehen und er heißt wie Sie, beziehungsweise wie Ihr Großvater.
Und Urgroßvater. Ich bin Heinrich der Vierte. Die haben die Firma 68 gegründet, aber haben schon Jahre davor angefangen gehabt.
1814 kannte man 250 Rosensorten und zwischen 1810 und 1904 sind ja noch nicht mal 100 Jahre, kamen nicht weniger als 11.016 Rosensorten neu in den Handel.
Ja, die haben nicht so genau geguckt, wie wir das heute machen. Damals gab es ja nur die Teerosen, Remontant Gallica, Moosrosen, Centifolien, das alte Gemisch hier. Und die modernen Sorten, da gab es ja noch gar nichts. Guck, das ist Heinrich.
Er sieht sehr freundlich und zufrieden aus.
Guck, 1865 war er in England.
Rosenpionier steht hier und ein Marketinggenie.
Ja.
Er hat die gekauft, er hat nicht gezüchtet, dann vermehrt.
Ja.
Und dann hat er auch Rosarien in öffentlichen Parks angelegt. Die Schnupftabakindustrie hat er mit Rosenblütenblättern beliefert. Und in Schnupftabak gab es da mal Rosenblätter?
Ja, auch in Zigarren.
Zigarren, die nach Rosen duften?
Da sind Rosenblätter mit reingewickelt worden. In Zigarren, ja, Tatsache. Da waren extra Gewächshäuser für die Zigarrenindustrie.
Schultheiß war Gründungsmitglied der Deutschen Rosengesellschaft. Rosenzeitung hat damit finanziert. Gibt es die Rosenzeitung noch?
Nee, das ist ja jetzt praktisch vom Verein Deutscher Rosenfreunde oder Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde alles übernommen worden.
Hatten Sie jemals mit Parfümeuren zu tun? Wir stehen hier gerade vor Flakons.
Ja, ich hatte Parfümeure da, die bei mir auf dem Acker auch destilliert haben, um zu gucken, der Duft, der Duft, der Duft, was kommt da raus, was für ein Öl kriegen wir da.
Haben Sie erfahren, ob Sie in irgendeinem schönen Parfüm mit drin?
Ich habe für die Damaszenerosen nachher vermehrt und die haben sie in Jugoslawien gepflanzt. Hier rentiert sich das nicht.
Wo kann man sich jetzt Schulthaus Damaszenerosen mit Dior oder Lancôme
bei
oder?
Bei Wala. Kennen Sie Wala? Googeln Sie mal Wala.
Ah, da ist der Katalog. Ein dickes Ding, der ist ja mindestens 10, 12 cm dick.
Der Katalog war in vierfacher Auflage da und wurde von einem Kunden zum anderen geschickt. Also das waren die Fürstenhäuser, da ist er hingeschickt worden, die haben ihre Rosen rausgesucht, dann ist er wieder zurückgeschickt worden oder gleich zum nächsten hingeschickt worden. Und von den vier ist nur dieser eine übrig geblieben. Alle anderen sind irgendwo auf der Reise geblieben.
Das muss ja unglaublich teuer gewesen sein, so einen Katalog anzufertigen.
Ja,
das ist ja alles gezeichnet.
Ja, oh, ja, das sind Steindrucke. Dieser Katalog, vier Stück an der Zahl, und vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, ich weiß es nicht, wurde einer im Internet angeboten. Der wusste gar nicht, was er hat. Und da rief uns jemand an, Mensch, im Internet ist ein Katalog von euch. Und da haben wir natürlich gleich geguckt. Der Katalog hat einer auf dem Trödelmarkt in der Schweiz gekauft. Und wir haben den ersteigert dann nachher für 1500 Euro.
Und den haben Sie jetzt zu Hause?
Den haben wir daheim, ja. Der ist dann noch restauriert worden. Aber das wussten wir gar nicht, dass es einen fünften gegeben hat. Wir dachten immer, es sind vier. Und der fünfte, der war in Amerika. Der eine Bruder, der Otto, ist ja nach Amerika gegangen. Und der hatte den fünften Katalog gehabt. Da ist auf der Vorderseite unsere Anschrift hier in der Wetterau drauf und auf der Rückseite die Anschrift aus Amerika.
Und haben die damals schon bis nach Amerika auch Rosen geschickt?
Ah ja, klar. Er ist mit dem Schiff und einer Schiffsladung von Rosen darüber und hat die da drüben verkauft. Der Anton. Und der Anton, der ist zum Glück alles verjährt. Der hat das Geld behalten und hat nichts heimgeschickt und hat sich da drüben eine Gärtnerei aufgebaut.
Hier ist nochmal ein kleiner Katalog von 1897.
Ja, das ist mehr eine Arbeitsliste gewesen. Und so gibt es auch einen Kyrillisch, so ein Katalog, so ein dünner für die Russen.
Und das hier sind so Porzellanschilder?
Das Porzellanschild, das habe ich gefunden im Feld irgendwo oder auf dem Kompost, ich weiß es nicht mehr wo. Und dann habe ich die nachmachen lassen und wir haben jetzt 500 Sorten diese Porzellanschilder wieder.
Schön, und das Original ist Princess Christine de Salm, Newest Rose of Schultheiss Brothers, The Old Rose Gardens at Steinfurt.
Auch die Sorte haben wir auch noch, aber nicht unter dem Namen, ist egal.
Da ist jetzt eine Dame an der Wand gemalt. Und die hat sowas Ähnliches wie eine Baccarat-Rose in der Hand.
Genau.
Der rosesüße Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen. Und wer sich mit dem Duft begnügt, den wird der Dorn nicht stechen. Eine Rose ohne Dornen ist ein Widerspruch in sich, sagt der Volksmund. Alle reden von Dornen. Es sind eigentlich Stacheln. Ja. Finden Sie es schlimm, wenn man das falsche sagt?
Warum denn? Das ist Dornröschen. Wie hört sich das an? Stachelröschen.
Allerletzte Ortswechsel. Noch einmal in den Rosenhof Schultheiß, rein in das Verkaufsgewächshaus und wir lassen uns nieder auf den gemütlichen Korbsesseln. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Rosen beschreiben? Mal abgesehen von, dass Sie damit wahnsinnig reich geworden sind.
Wahnsinnig reich ist nur mein Burgroßvater geworden. Mein Urgroßvater, der hat ja diese Teerosen in diesen kleinen Töpfchen, diese empfindlichen Sorten für die Fürstenhäuser, Könige und. Von einer Sorte 10.000, 20.000 in den Gewächshäusern vermehrt. Und wissen Sie, was eine gekostet hat? 2 Goldmark. Das sind 2 Monatslöhne. Eine Pflanze. Und da hat er 20.000 von gehabt. Die haben sich dumm und dämlich verdient. So was gibt es heute nicht mehr. Das waren dann die Neuheiten. In 1-2 Jahren waren die schon wieder billiger und da musste wieder eine andere Neuheit herhalten für so einen hohen Preis. Und deswegen konnte der auch Vereine und Zeitungen und sowas alles sponsern.
Was hat Ihnen denn in diesen vielen Jahren am meisten Spaß gemacht?
Für mich hat es immer nur Rosen gegeben. Und das heißt, hier in Steinfurt, oder hieß damals hier in Steinfurt, wenn einer geboren wurde, der wurde schon mit einem Veredelungsmesser in der Hand geboren. Das war einem praktisch in die Wiege gelegt, Rosen zu ziehen oder zu vermehren. Und mit der Züchtung, das machen wir ja auch erst seit wenigen Jahren. Also ich habe schon ein bisschen was gemacht gehabt, aber richtig gezüchtet haben wir erst ein paar Jahre. Und das ist eigentlich blöd, dass das mein Urgroßvater nicht auch gemacht hat, gezüchtet hat. Der hat sich nur auf die Züchter verlassen, hat die Sorten gekauft und weitervermehrt, gell? Und nicht selber gezüchtet. Kennen Sie Cordes?
Den Rosenzüchter?
Den Aldo Wilhelm, der mit dem Spitzebart. Der war als Wandergesell, kam hier auch zu meinem Urgroßvater. Urgroßvater hatte keinen Platz, also er war voll mit Leuten und da hat er einen Taler gekriegt und dann ist der Cordes weitergezogen nach Tschechien. Da hat er dann Rosen vermehren und kreuzen gelernt. Und das kriegen wir von denen auch immer wieder erzählt, dass mir nicht genommen hätte.
Das ist jetzt ein großer Konkurrent.
Ach nein, ach was. Ich denke, im Moment kann jeder leben hier. Das ist nicht mehr tragisch. Und die haben halt von Anfang an gezüchtet. Das kreide ich denen auch an, warum sie das hier nicht auch gemacht haben. Wir hatten einen Züchter, der nur für uns gezüchtet hat. Und auch alle neuen Sorten, die wir bekommen haben aus dem Ausland oder aus England oder Frankreich, die sind erst zu dem gekommen und da vermehrt worden. Und der war in Bad Soden, im Taunus. Weil wenn die Pflanzen hier irgendwo auf dem Acker geschehen, die Steinfurter hätten ja alles geklaut schon wieder. Gell? Und deswegen ist das außerhalb gemacht worden und nicht hier im Dorf.
Geheimoperation.
Genau. Und nachher sind ja die Vermehrungsverträge mit Lizenzen und so gekommen. Das gibt es ja auch erst seit den 60er Jahren. Denn da konnten sie nichts mehr klauen. Die Sorte hat man gekannt, hallo, du musst bezahlen. Und überhaupt besser wurde es durch die Genossenschaft. Da waren diese hunderte Inserate in den Zeitungen drin. Von jeder wollte noch ein bisschen billiger sein. Die haben ja nur 20 Pfennig für die Pflanze gekriegt. Gell? Im Moment ist das riesige Problem das Vermehren der Rosen, das heißt die Okulation, weil so wenige Leute geboren sind mit einem Messer in der Hand. Wir müssen also die Veredler praktisch einkaufen in Ungarn, in Rumänien, in Polen, in Holland, die hier zu uns kommen zum Rosenveredeln im Sommer. Weil mit unseren paar Leuten, das rentiert sich nicht. Wenn du einen Veredler hast, brauchst du ja noch mal 3-4 Leute rundherum, die schneiden und putzen und verbinden und. Und deswegen sind die meisten Züchter jetzt drauf und versuchen, Rosen zu züchten, die aus Stecklinge geboren werden und dann wachsen und auch gut wachsen und auch eine anständige Pflanze in relativ kurzer Zeit davor bringen, weil man die Veredler nicht mehr bekommt.
Hat das für mich als Kunde, macht das einen Unterschied?
Ich meine, die Kunden werden ja sowieso alle beschissen. Eine Stecklingsrose hält nie so lange wie eine veredelte Rose. Es sei denn, es ist eine Gallica oder so, die durch den Garten läuft oder eine Damaszene oder sowas. Weil die können trotzdem uralt werden, aber eine Edelrose oder eine Beetrose als Steckling wird nie so alt wie eine veredelte Rose. Aber das ist egal, wenn die 5 Jahre hält, ist ja auch genug. Dann können sie ja was Neues kaufen, oder? Die Geranien kaufen jedes Jahr. So schlecht ist der Gedanke gar nicht. Weil Steckling schneiden können auch Schulkinder.
Wie kann ich das unterscheiden im Geschäft, eine Stecklingsrose von einer Edelrose?
Nicht. Die werden ja nicht wurzelnackt verkauft, die werden im Prinzip nur mit Töpfen verkauft und da wissen sie nicht, ist die veredelt oder ist es Steckling. Ich nehme an, noch nicht einmal das Verkaufen, die wissen das nachher.
Aber kann ich mich jetzt hier bei den großen Rosenschulen darauf verlassen, dass ich da noch veredelte Rosen kriege?
Ja, in jedem Fall. Also wir werden auch weiter veredeln, gell? Aber wir haben ja im Prinzip nur zu 95% Privatkunden, gell? und die kriegen halt eine anständige Ware. Gell? Aber die Massenproduktion für die Baumärkte und so, die machen dann Stecklinge, weil das billiger ist. Und eine Rose ist eine Rose, sagt die. So ist das.
Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Eine klimafeste Königin mit gerade kleiner werdendem Königreich. Und als Heinrich Schultheiß mich netterweise mit dem Auto zum Zug nach Bad Nauheim fährt, damit ich nicht zu Fuß wieder durch die Salzwiesen zurücklaufen muss, kommen wir am Ortsausgang wieder an dem herrlichen Rosengarten mit den 500 Rosen der ehemaligen Rosengenossenschaft vorbei. Der Garten kommt auch weg, sagt Schultheiß. Da wird das neue Feuerwehrhaus gebaut. Ein kurzer Streifzug war das durch das Auf und Ab der Rosengeschichte der Rosenfamilie Schultheiß, des Rosendorfs Steinfurt und der Rose an sich. Auf meinem Balkon schlägt jetzt gerade übrigens eine kleinbleibende Ramblerrose Anemona, lange blühend mit schönen Hagebuttenwurzeln. Und ich werde berichten, wie sie sich entwickelt. Ein Bild von Anemona, von Heinrich Schultheiß, von wunderschönen Blüten und vom Rosenkuchen natürlich gibt's wie immer auf gartenradio.fm. Dankeschön fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Und das wäre es jetzt beinahe gewesen, aber nur beinahe. Jannik Weber, den kennt ihr ja alle und der Jannik, der will euch jetzt einladen.
Ja, zur Gartenguru Grünzeugshow am 29.11. um 19.30 Uhr in Köln-Nippes. Ich werde auf jeden Fall auch da sein, allerdings als Gast. Ich bringe jemanden mit, ihr bringt bestimmt auch Leute mit und es wäre schön, wenn man sich da sieht.
Und er hat mir schon gesagt, er steht natürlich für Fragen bereit, also nicht während auf der Bühne über schräge Gärtner, Gartenvögel, Kommunikation, Klimabäume, Giftpflanzen, True Crime und so weiter gesprochen wird, sondern in der Pause oder auch hinterher. Da kann ja jeder, jede noch bleiben, wenn er sie mag. Den Link zu mehr Infos und Tickets über die Gartenguru Grünzeugshow am 29.11. um 19.30 Uhr in Köln gibt's auf gartenradio.fm. Und jetzt kommt das Vögelchen.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Rosenmöwe. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es um Pflanzen, die sehen aus wie grüne Korallen mit weißen Perlen an den Spitzen. Wir hängen sie bald auf und wer Glück hat, bekommt einen Kuss darunter, unter einem Mistelzweig. Nicht erst seitdem Obelix in den Zaubertrank mit Misteln gefallen ist, umgibt die Misteln eine Aura von Heilkraft. Auf der anderen Seite zeckt sich die Mistel als Halbschmarotzer in andere Pflanzen ein. Mehr über die Lebensweise von Misteln, über ihren Platz im Ökosystem und darüber, welche Rolle sie in unseren Gärten spielt oder spielen könnte, klären wir beim nächsten Mal in der Alexianer Klostergärtnerei mit Gärtner Jannik Weber.